Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Heute bei uns zu Gast Professor Dr. Friedrich Heinemann.
Guten Tag, Herr Scholl, danke für die Einladung.
Sie forschen und arbeiten am Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und Sie beschäftigen sich auch mit dem Thema Staatsfinanzen unter anderem. Und meine Eingangsfrage wäre, wie gesund sind denn die deutschen Staatsfinanzen?
Ja, Deutschland guckt zurück auf gute Jahre und scheinbar sind wir immer noch in einer sehr guten Verfassung. Ein zentraler Indikator ist ja mal so die ganzen aufgelaufenen Staatsschulden von Bund, Länder, Gemeinden in der Relation zur Wirtschaftsleistung. Und da liegen wir knapp über 60% und da können doch viele andere OECD-Länder, gerade die großen USA, Frankreich, Italien, nur von träumen. Also da sieht es schon noch ganz gut aus. Wir hatten halt all die Jahre und Jahrzehnte mit einigermaßen ausgeglichenen Haushalten eine Leistung war natürlich auch nach den Krisenjahren schon in der Finanzkrise und auch später der Pandemie immer wieder die Kurve zu kriegen, auch Defizite wieder zurückzufahren. Das hat soweit alles ganz gut geklappt, aber das ist nur scheinbar eigentlich eine komfortable Situation. Es gibt auch zwei Sorgenpunkte, die da sehr viel Wasser in den Wein schütten. Und der erste Punkt ist so die ganze demografische Perspektive der öffentlichen Haushalten, die vielen Lasten, die auf Bund und Länder und Kommunen zurollen, durch die alternde Bevölkerung, die auch nicht mehr so stark wächst, also nicht mehr so dynamisch Steuern zahlen wird und wo viele neue Kosten zurollen, ne? Bei den öffentlichen Haushalten, die Pensionslasten, aber dann natürlich auch die ganzen Lasten der Sozialausgaben der alten Bevölkerung. Das ist sozusagen die eine Beobachtung. Die andere Beobachtung ist, dass wir vielleicht auch ein bisschen viel nur geschielt haben, sind die Schulden gering, denn zum öffentlichen Vermögen gehören ja nicht nur Schulden, sondern auch sozusagen die Aktiva. Was habe ich eigentlich geschaffen, auch an Infrastruktur, an zukunftstauglichen öffentlichen Institutionen. Und da ist natürlich für Deutschland festzustellen, möglicherweise haben wir doch die Infrastruktur sehr stark vernachlässigt. Also das sind die beiden Sorgenpunkte.
Ja, also Sie haben es ja gerade angesprochen, Thema Staatsschulden, also die Verschuldung gemessen im BIP, das ist immer relativ gering mit Deutschland. Ja. Da gibt es ja jetzt Länder wie Japan, die, ich glaube, 260% des BIPs an Verschuldungsgrad haben oder auch Singapur, was viel mehr verschuldet ist als wir. Jetzt ist natürlich die Frage, also haben wir alle Schulden auch ehrlich bilanziert? Also ich denke jetzt mal an Pensionsansprüche für Beamte. Wie schätzen Sie das ein?
Nee, wir haben, also das nennt man ja diese implizite Schuldenlast und die ist schon auch sehr hoch. Nun muss man sagen, das sind natürlich auch in dem Sinne noch nicht vertraglich bindende Schulden. Wir könnten ja zum Beispiel die Pension für Beamten reformieren. Wir könnten das Rentensystem reformieren. Wenn wir das nicht tun, dann rollen dort so hohe Ausgaben auf die öffentlichen Haushalte zu, die auch bisher nicht gedeckt sind. Also in dem Sinne sind das auch, die Ökonomen sprechen da von den impliziten Schulden. Das sind eigentlich auch Schulden, wenn wir uns als Reform unfähig erweisen. Es gibt so ein paar andere verdeckte Schulden, da arbeiten wir auch im ZDW zu. Zum Beispiel fängt ja auch die Europäische Union an, sich im stärkeren Maße zu verschulden. So seit der Euro-Schuldenkrise sind eine ganze Reihe von neuen Schuldeninstrumenten europäisch konstruiert worden. Auch gerade in der Pandemie, dieses Next Generation EU-Programm. Und da steckt eine ganze Reihe von europäischen Schulden drin, für die die Mitgliedstaaten gerade stehen, am Ende die auch verzinsen und tilgen müssen, die aber nicht in der nationalen Schuldenstatistik auftauchen. Das macht für Deutschland, wir haben das mal gerade aktuell berechnet, auch immerhin schon gut 100 Milliarden. Muss man sagen, ja, das sind nochmal einige Prozentpunkte vom BIP, machen auch nicht so viel aus, aber da fängt langsam an, auch so eine Schattenverschuldung zu wachsen, die wir im Auge behalten sollten.
Ja, jetzt könnte man ja sagen, also es wurde ja viel Sondervermögen, Anführungszeichen, geschaffen von der neuen Bundesregierung, um zum einen die Bundeswehr besser auszustatten, aber auch die Infrastruktur zu ertüchtigen und andere Dinge zu tun. Könnte man jetzt sagen, okay, wenn man es jetzt mit anderen europäischen Ländern vergleicht, wären wir eigentlich nicht gut beraten, weniger Schulden zu machen, sondern das ist genau richtig, diese Politik in diesem Umfeld. Wie würden Sie das beurteilen?
Ja, ich würde das differenziert beurteilen. Also Ökonomen sagen nicht, dass Verschuldung böse ist. Verschuldung ist nicht böse oder schlecht per se. Ganz im Gegenteil, also private Haushalte, Unternehmen und auch der Staat kann natürlich durch Verschuldung auf Zukunftseinkommen zugreifen. Und das ist dann verantwortlich, belastbar, wenn damit zum Beispiel auch Zukunftsausgaben getätigt werden. Wir sind da ja so in einem Spannungsfeld auch zwischen intergenerativer Gerechtigkeit. Also wir bedienen uns am Einkommen der Zukunft über Verschuldung. Und dann ist die Frage, geben wir dieser Zukunft auch etwas zurück? Und wenn man das zum Beispiel tut, und das ist ja die Grundidee auch Sondervermögens, ob bei den Ländern oder beim Bund, dass man jetzt mal einen kräftigen Schluck aus der Schuldenpulle nimmt, um eben bei den Aktiva, also bei der Infrastruktur, endlich Verbesserungen vorzunehmen. Da ist natürlich die Frage, gelingt das immer oder ist das nicht indirekt wieder eine Schuldenoperation, um doch wieder Gegenwartsinteressen, sprich die stark wachsenden Sozialausgaben zu finanzieren. Und das ist so meine Sorge. Es gibt gute ökonomische Argumente zum Schuldenmachen, nur oft werden die auch von der Politik missbraucht, um dann doch Schulden zu machen für Gegenwartsinteressen.
Jetzt haben wir ja folgende Situation. Also zum einen gibt der Staat sehr, sehr viel Geld aus. Also es wird jetzt viel Infrastruktur ertüchtigt. Es gibt andere Projekte, wo Geld ausgegeben wird, Stichwort Sozialstaat. Die Menschen bezahlen viele Steuern. Also eine große Steuerreform lässt auch noch auf sich warten. Und viele Menschen haben das Gefühl, dass der Staat seinen Aufgaben trotzdem irgendwie nicht mehr gerecht wird. Also was glauben Sie denn, woher kommt dieses Paradoxa?
Ja, wir haben natürlich ich habe ja schon Demografie erwähnt, wir haben immer mehr Menschen, die auch im starken Maße auf die sozialen Sicherungssysteme angewiesen sind und da kippen natürlich auch so ein bisschen die Mehrheiten in Richtung Staatsgläubigkeit oder Bedürfnis nach staatlichen Tätigkeiten, aber tatsächlich kann der Staat das natürlich in dem Maße nicht mehr erfüllen, weil dann irgendwann die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auch leidet. Ich sehe so ein bisschen so eine Teufelsspirale. Die Teufelsspirale ist die, dass der Staat immer höhere Ausgaben finanzieren muss, zum Beispiel durch die ganzen Versprechen, die im sozialen Sicherungssystem gegeben worden sind. Das führt zu höheren Steuerlasten. Die höheren Steuerlasten aber sind ja kostspielig, denn die führen dazu, dass Menschen, weil so hohe Abgaben da sind, weniger arbeiten. Und wir haben diese Teilzeitdiskussion, die führt dazu, dass Unternehmen weniger investieren, ausländische Unternehmen zunehmend einen Bogen um Deutschland herum machen. Also die wirtschaftliche Aktivität schrumpft. Der Staat muss dann die verbleibende Aktivität noch höher besteuern und das wiederum treibt wieder gegen Investitionen, arbeitet gegen Investitionen und Arbeitseinsatz. Also es ist eine sehr gefährliche Entwicklung, in der wir uns befinden. Wir sehen das ja gerade, alle sozialen Versicherungssysteme ohne Reform werden die Beitragslasten stark steigen müssen und das sind alles Dinge, die irgendwann dann ökonomisch nicht mehr funktionieren. Und da sind wir in einer Dynamik, die tatsächlich brisant ist und die aber langsam, glaube ich, auch sich rumspricht und diesen großen Reformdruck auslöst.
Ja, und ein großes System, das da immer wieder in Diskussion steht, ist unser Rentensystem. Der Bundeskanzler hat ja auch vor nicht allzu langer Zeit gesagt, dass die Rente nur noch eine Grundrente sein kann, also die staatliche umlagefinanzierte Rente. Wie schätzen Sie das ein? Wie zukunftssicher ist denn die Rente aktuell?
Ja gut, ich habe ja schon aktiv auch verfolgt, wie vor Jahrzehnten Norbert Blüm sagte, die Rente ist sicher und schon damals, also informierte Menschen da eigentlich nicht dran glauben. Ich gehöre zur Boomer-Generation und uns war eigentlich den Informierten immer klar, dass dieses Rentenversprechen so mit extremer Vorsicht zu genießen ist und natürlich private Vorsorge unumgänglich ist. Aber jetzt wird es halt so richtig offenkundig und beim Rentensystem tagt momentan ja eine Rentenreformkommission und wir sind alle gespannt, was sie denn so im Einzelnen vorschlagen will. Aber im Grunde ist das alles ja kein Hexenwerk. Wenn Sie ein Rentensystem haben, was sich nicht mehr so finanzieren lässt wegen der Beitragsbelastung, dann gibt es eigentlich nur wenige Parameter, an denen Sie drehen können. Und der eine Parameter ist die Rente weniger schnell wachsen lassen, also die Rentenhöhe. Der zweite Parameter ist die Beiträge erhöhen und der dritte Parameter ist die Lebensarbeitszeit erhöhen. Und wir können im Grunde da rumjustieren dazwischen. Wenn wir die Beiträge erhöhen, haben wir wieder das Problem des Teufelskreises, den ich gerade gesprochen habe, dass hohe Beiträge natürlich Arbeitskosten bedeuten, Arbeitgeber belasten und wieder die Beschäftigung in Deutschland schwächen werden. Also das ist ein sehr riskanter Weg. Also ich denke, es läuft darauf hinaus. Nicht, also das ist falsch. Ich finde auch diese Vokabel des Rentenkürzung irreführend, weil man muss ja berücksichtigen, dass die Lebenserwartung kontinuierlich zugenommen hat. Also wenn Sie mal den Rentenwert nehmen, als die Rente, die Sie beziehen, das in einem Jahr und das multiplizieren mit erwarteten Lebenserwartungen, dann sind diese Beträge, die ein durchschnittlicher Rentner in Deutschland bekommt, massiv gestiegen, alleine wegen der steigenden Lebenserwartung. Und ist natürlich so, dass man einfach nicht zaubern kann, wir leben ja nicht im Schlaraffenland, dass man da diese Zuwachsraten der jährlichen Rente einfach stärker dämpfen muss. Als ein Parameter und der zweite Parameter unweigerlich das höhere Renteneintrittsalter. Und da ist es halt doch immer wieder ernüchternd für jemanden, der rechnen kann, dass wir eine große Mehrheit von Menschen haben, die sich dagegen aussprechen. Also da brauchen wir tatsächlich auch so einen Kulturwandel, so einen Denkwandel, dass wir nicht mehr das als Strafe empfinden, ein paar Jahre länger zu arbeiten, sondern auch als Chance empfinden. Ne? Wie viele Mediziner auch sagen, das hält fit, das sorgt für soziale Kontakte, das ist im Grunde auch ein Elixier für ein besseres und erfüllteres Leben. Und da müssen wir hinkommen.
Ja, und was halten Sie so von kapitalgedeckten Systemen? Also, dass man irgendwie wie in den USA staatlich fördert, dass man eine Aktienrente irgendwie einbezahlt? Also, ist das ein Weg?
Das ist unbedingt, zu empfehlen, und auch in die Richtung arbeitet ja gerade die Politik, dass sie diese Fehler der Riester-Rente korrigiert, die ja durch ganz weitgehende Garantien im Grunde verhindert hat, dass Menschen am Aktienmarkt partizipieren. Da müssen wir hingehen. Da muss man natürlich sagen, das löst natürlich die Probleme allenfalls oder mindert die Probleme allenfalls ganz, ganz langfristig. Ne, wenn wir jetzt darauf einschwenken, dann wird die heute junge Generation in ihrem Alter davon profitieren. Aber den Babyboomern helfen sie damit nicht mehr.
Ja, Stichwort Babyboomer, die gehen jetzt ja alle in Rente bis Mitte der 30er Jahre, 20-30er Jahre, und da scheiden ja ganz, ganz viele Menschen aus dem Erwerbsleben aus, wechseln in die Rente, in die wohlverdiente Rente, muss man natürlich auch sagen. Und da ist natürlich die Frage, welche Auswirkungen hat denn das auf das Rentensystem, auf die Staatsfinanzen, und können wir diese Lawine an Menschen, die aus dem Arbeitsleben ausscheiden, überhaupt kompensieren?
Nein, die können wir rein zahlenmäßig nicht kompensieren. Das ist nicht möglich. Also es werden viele Millionen netto Arbeitskräfte verloren gehen. Das können Sie auch mit noch so viel Immigration nicht lösen, abgesehen davon, dass Sie da auch an andere Akzeptanzgrenzen stoßen. Also der Pool wird sinken. Man kann das natürlich abmildern. Und eine Sache, also die Politik hat ja auch schon vieles richtig gemacht. Das muss man mal betonen. So Stichwort Aktivrente, so die Idee, dass man sagt, naja, wenn wir auf dem Papier das Renteneintrittsalter nicht erhöhen, dass es keine Akzeptanz findet, dann setzen wir doch starke Anreize, dass Menschen zum Beispiel nach der Rente auch erst nochmal weiterarbeiten. Mhm. Vielleicht nochmal 2-3 Jahre. Damit wäre ja unglaublich viel gewonnen. Was darüber hinaus noch passieren sollte, ist, dass wir alle Anreize zur früheren Verrentung doch zurückbauen. Momentan, wenn man vor dem gesetzlichen Renteneintrittsalter in Ruhestand geht, muss man Abschläge hinnehmen. Aber die Abschläge, die sind noch zu gering. Sie sind zu gering im Sinne von dem, was eigentlich mathematisch notwendig wäre, um diese höheren Rentenkosten auch zu refinanzieren. Also da auch das gehört dazu, dass man... Ich bin schon Freund dafür, man muss keinen zwingen dazu, der partout nicht mehr länger arbeiten will, aber derjenige, der partout nicht mehr länger arbeiten will, der soll auch nicht die Kosten auf die Allgemeinheit abwälzen können, sondern er sollte dann auch individuell mit den vollen Kosten seiner Entscheidung konfrontiert werden. Und dann kann man ja sagen, Leute, macht, wie ihr das für richtig haltet, aber dann müsst ihr auch mit den Konsequenzen leben.
Ja, vielleicht noch ein kleines Gedankenexperiment zum Thema Rente. Also wenn Sie jetzt irgendwie 25 Jahre in die Vergangenheit reisen können, also Anfang der 2000er, und Sie hätten da die Möglichkeit, Reformen umzusetzen im Rentensystem. Was hätten Sie denn da gemacht?
Ja, Sie haben eigentlich die Stichworte auch schon genannt. Ich hätte tatsächlich die private Altersvorsorge gestärkt mit stärkerer auch aktienbasierten Anlagemöglichkeiten, und da würden heute viele Probleme nicht existieren. Wenn diese Dinge mit den Renditen der Aktienmärkte der letzten Jahrzehnte angelegt worden wären, wären viele Probleme gelöst worden. Man hätte Anfang der 2000er vielleicht auch noch die Chance gehabt, den Babyboomern zu sagen, Leute, richtet euch auch auf längere Arbeitszeiten ein und betrachtet das nicht als Katastrophe. Und diesen Kulturwandel hätte man früher einleiten können. Und man hätte, glaube ich, auch die Weichen stellen müssen, auch mit den Arbeitgebern, Arbeitnehmervertretungen zusammen, zu sagen, wie können wir das eigentlich auch vorbereiten in den Unternehmen, dass wir dass N50er, Anfang 60er, dass wir die auch weiter gut integrieren in die Arbeitsprozesse und auch weiter in die rein investieren. Und da war ja auch zu lange so die Überzeugung, ach ja, in jemanden, der 50 ist, investieren wir nicht mehr. Das ist natürlich auch ganz falsch. Gerade wenn da keiner mehr nachwächst, muss man auch in die Weiterbildung dieser Menschen investieren.
Ja, und Rente kostet ja auch viel Geld. Also der Bundeshaushalt schießt, glaube ich, so um die 120 Milliarden Euro jährlich in die Rentenversicherung zu. Und der Bund muss zurzeit viel finanzieren, also sprich Schulden machen. Und das Thema Staatsschulden bewegt ja die Menschen. Also es gibt viel Diskussion um Sondervermögen. Da haben wir eingangs schon drüber gesprochen, über die Zukunft des Bundeshaushalts. Und kann der Bund das alles noch stemmen? Was ist denn aus Ihrer Sicht die größte Fehlannahme in der öffentlichen Diskussion über das Thema Staatsschulden?
Ja, ich glaube, die größte, das weiß ich nicht, aber eine große Fehlannahme, was man auch beim Sondervermögen sieht, ist, dass wenn man, dass die Annahme, dass wenn man der Politik einfach mehr Schulden machen ermöglicht, die das wie selbstverständlich nutzen würde, um jetzt Zukunftsausgaben zu adressieren. Mhm. Das ist ein Stück weit, ich würde es ein Stück weit naiv nennen. Denn der Druck ist ja ganz stark auf die Politik, auf jeden, der den nächsten Wahlkampf bestehen muss, ist ganz stark, jetzt heute seinen Wählerinnen und Wählern bestimmte attraktive Politiken zu bieten. Und das geht eben sehr oft in die Gegenwart. Und wir haben es beim Sondervermögen gemerkt, das ist angetreten mit dem Anspruch, wir wollen jetzt zusätzliche Investitionen finanzieren, zusätzliche Zukunftsausgaben finanzieren. Und das ist doch nur sehr bedingt, hat das bisher funktioniert. Es wird eine Debatte geführt, wie stark die Fehlverwendung ist, aber es steht außer Zweifel, dass ein Teil dieser Mittel eben nicht wirklich für zusätzliche Investitionen genutzt werden. Man sieht das besonders deutlich bei Ländern und Kommunen. Da haben sich sogar die Länder explizit gegen eine strenge Zusätzlichkeitsregel ausgesprochen. Und da sehen Sie den Fehler, die Naivität, so nach dem Motto, lasst uns doch Schulden machen, dann können wir die Probleme lösen und die Zukunft gut gestalten. Nein, wir haben möglicherweise am Ende Schulden, die in den Zinskosten ja sehr stark zu Buche schlagen. Der Bund und Länder sind wieder mit viel höheren Zinsen konfrontiert, ohne dass dem entsprechend dann eine verbesserte Infrastruktur in der vollen Höhe gegenübersteht.
Fehlt da aus Ihrer Sicht auch so eine Strategie? Also dass man zum Beispiel sagt, okay, beim Thema Sondervermögen, Ertüchtigung von Infrastruktur, wir wollen jetzt nochmal die besten Autobahnen oder das beste Schienensystem der Welt haben oder das beste Glasfaser-Internet. Und ich habe so den Eindruck, das wird so ein bisschen mit der Gießkanne verteilt. Also
Ja, Deutschland kommt da aus einer problematischen Tradition. Wir nennen das in der Haushaltspolitik so dieses Input-Denken. Das heißt, man ist dann ein guter Verkehrspolitiker, wenn man macht das daran fest, wie viele Milliarden man jetzt für die Verkehrspolitik ausgibt. Das ist aber eigentlich falsch. Wir müssen erst jemanden als guten Verkehrspolitiker anerkennen, wenn er mit dem eingesetzten Geld auch nachweisbare Wirkungen erreicht. Also die Ziel- und Wirkungsorientierung von öffentlichen Ausgaben, die müssen wir viel stärker in den Fokus nehmen. Und ich will nicht sagen, dass eine Strategie gefehlt hat, aber es hat vielleicht gefehlt, bisher eine präzise Zieldefinition und eine beständige Überprüfung, ob die entsprechenden Mittel ihre Ziele nachweisbar erreichen. Also, und wenn man das hinkriegt, das versucht man jetzt beim Sondervermögen, beim Bund doch viel stärker so zielorientiert zu steuern, dann wird das ein Riesenschritt nach vorne, dass man nicht mehr einfach sagt, der Bahn, ihr kriegt mal wieder ein paar neue Milliarden, davon gehen die Verspätungen nicht weg, sondern man macht einen Kontrakt mit der Bahn, ihr kriegt die Milliarden, aber ihr müsst dafür nachweislich in den kommenden Jahren diese und jene Milestones erreichen und diese Qualitätsindikatoren verbessern. Und dann ist man auf einem besseren Weg.
Sehen Sie auch die Gefahr, dass das Sondervermögen jetzt vielleicht auch zweckentfremdet eingesetzt wird und dass wir da Handlungsspielraum aufgeben, wenn das nicht zündet, so wie wir uns das vorstellen? Also steckt da auch ein großes Risiko drin in dieser Strategie?
Ja, die Gefahr sehe ich. Es wird darüber gestritten, wie groß dieses Problem ist. Aber wir haben auch selber mal gerechnet. Wir haben so ein Konzept entwickelt, wo man die Ausgaben ein bisschen gliedert, in welche zahlen auf die Zukunft ein. Wir nennen das die Zukunftsquote und welche eher auf die Gegenwart. Und wir haben jetzt gezeigt, für den 25er Haushalt, das war sozusagen der erste Haushalt, der von dem Sondervermögen ja beeinflusst war, dass im Kernhaushalt die Zukunftsausgaben schon wieder deutlich fallen. Also wir sehen im Kernhaushalt ein Zurück zurück, ein Schrumpfen der Zukunftsausgaben, in Sondervermögen steigen, die das in der Gesamtbetrachtung geht es noch aufwärts, aber längst nicht in dem Maße, wie es hätte gehen können, wenn das Geld wirklich für zusätzliche Zukunftsausgaben genutzt worden ist. Also wir sehen teilweise diesen berühmten Verschiebebahnhof. Es ist noch zu früh, das Gesamturteil zu sprechen, weil natürlich ist das Argument stichhaltig. 2025 war ein Anfang und die Sachen müssen ja auch erstmal anlaufen. Aber die Sorge ist doch, dass ein guter Teil des Geldes nicht wirklich für zusätzliche Zukunftsinvestitionen ausgegeben wird.
Oh, und wo geht's dann hin? Also wenn nicht in die Zukunft, wo
versichert das? Ja, ich gebe ein Beispiel. Also bevor wir das Sondervermögen hatten, hatte der Bund sich durchgerungen und gesagt, nein, die Gastronomie, die ermäßigte Mehrwertsteuer, die geben wir nicht mehr zurück. Die Gastronomie wird normal besteuert mit einem normalen Mehrwertsteuersatz. Ökonomen unisono haben gesagt, es ist vernünftig, es gibt kein überzeugendes Argument, dieser Branche auf Dauer den ermäßigten Mehrwertsteuersatz zu geben. Vor der Schuldenbremsenreformdiskussion, vor dem Sondervermögen, hat die Politik gesagt, liebe Gastronomen, wir würden euch gerne die Ermäßigung geben, aber wir haben kein Geld dazu. Mit dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität war plötzlich Geld dafür da, diese Subvention auf Dauer auszugeben. Es gibt weitere Subventionsbeispiele, wie die Subventionierung des Agrardiesels. Vor der Reform war das einkassiert worden, nach der Reform wieder zurückgegeben worden. Mütterrente etc. etc. Es gibt viele Beispiele, bei denen wir zeigen, kaum war die neue Schuldenoption da, waren plötzlich alle möglichen Wahlgeschenke wieder möglich, die definitiv nichts mit Zukunftssicherung zu tun haben.
Okay, also die Politik ist da nicht sehr disziplinierend, wenn man das jetzt so festhalten
kann. Okay. Ja, genau. Das würde ich denen individuell gar nicht zum Vorwurf machen. Jeder Politiker, jede Politikerin ist ja auch in einem politischen Wettbewerb. Die müssen an die Wahlurne und antreten. Am Ende sind sie auch die Wählerinnen und Wähler. Ne? Also wir sind ja alle, in der Theorie sind wir für solide Staatsfinanzen, aber wenn es uns selber an das Portemonnaie geht, dann sagen wir, das wollen wir aber nicht so gerne, ne? dass mir jetzt die Steuer erhöht wird oder dass mir vielleicht eine liebgewonnene Subvention oder eine Kostenerstattung in der Pflege oder der Gesundheit weggenommen wird, da hört die Begeisterung dann auf. Also ich glaube, wir sollten weniger immer auf die Politik schimpfen, sondern auch uns klar machen, das sind im Grunde die Wählerinnen und Wähler selber, die das vorantreiben.
Ja, und wir als Deutsche, wir leben ja in Europa, in der Europäischen Union und wir haben ja einen gemeinschaftlichen Währungsraum. Und welche finanziellen Risiken sehen Sie derzeit in der Europäischen Union? Also was macht Ihnen da Sorge?
Ja, da macht mir eine ganze Menge an Dingen Sorge. Also man muss feststellen, dass die Europäische Union natürlich durch eine Serie von Krisen und Herausforderungen gegangen ist. Die jüngste und schwerwiegende und anhaltendste ist auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, wofür Europa sehr viel auf dem Spiel steht, jenseits der menschlichen Tragödien auch handfeste ökonomische Erwägungen. Man stelle sich nur vor, so ein Land würde kollabieren und von Russland einverleibt, was das alles an Kosten auf sich bringt mit der gewaltigen Flüchtlingswelle, die ausgelöst ist, den Rüstungsausgaben, die dann jetzt kommen. Ich sage das nur, also es gibt große Herausforderungen, die auch rechtfertigen, dass Europa finanziell jetzt zumindest temporär höhere Ausgaben schultern muss, auch teilweise über Schulden finanziert. Das halte ich alles für richtig und gerechtfertigt. Was mir Sorgen macht, ist, dass eigentlich alle Regeln, die wir mal bei Euro-Einführung vereinbart hatten, mit den Konvergenzkriterien und so, dass die eigentlich nach und nach weiter gelockert worden sind und wir eigentlich kaum noch eine bindende Leitplanke für die europäischen Staaten haben. Also in der Krise Schulden machen ist okay. Da wird auch jeder Ökonom sagen, das ist gut. Aber wenn wir zurückblicken, das große Problem der Finanzpolitik in Europa, das ist auch in den guten Jahren, also wo wir relativ kräftiges, normales Wachstum hatten, auch viele Länder nicht zurückgekehrt sind zu ausgeglichenen Haushalten. Und daher haben wir jetzt die Situation, in Frankreich seit Jahren praktisch einen Kontrollverlust in der öffentlichen Haushaltsführung. Da steht Italien eigentlich sogar noch besser da, was die laufenden Verschuldungen anbelangt. Und eine ganze Reihe weiterer Länder, in Deutschland bahnt sich jetzt auch dieser Wechsel an zu sehr viel dauerhaft höheren Defiziten. Also da kommt was ins Gleiten. Man kann sagen, das ist momentan eine Sondersituation mit einer Herausforderung, aber es ist überhaupt nicht absehbar, dass das wieder eingeholt werden kann. Und das ist ein Problem. Wir Deutschen, wir lieben die Stabilität, wir sind inflationskritisch. Wir wir tadeln gerne die Europäische Zentralbank, wenn die nicht ausreichend viel sich engagiert, Inflation zu bekämpfen. Aber es wird natürlich für die EZB, die Europäische Zentralbank, auch immer schwieriger, wenn sie nämlich mit hochverschuldeten Euro-Ländern zu tun hat, die bei hohen Zinsen in die Knie gehen, dann kommt auch so eine EZB unter Druck, vielleicht nicht mehr die erste Priorität immer der Preisstabilität zu geben.
Ja, und wenn wir jetzt auf den Euro blicken, ist der sicher, ist der stabil im Vergleich zu anderen Währungen? Also macht Ihnen der Euro Sorge?
Ja, mir macht das ganze Setup schon Sorge, ne? Diese Destabilisierung der Finanzpolitik, die wachsenden Schulden. Sogar Mitglieder des EZB-Vorstands Isabel Schnabel, die deutsche Vertreterin, hat vor kurzem eine sehr bemerkenswerte Rede gehalten über die Gefahren, die einer Zentralbank drohen, wenn sie einer Fiskalpolitik gegenübersteht, die Kontrolle verloren hat. Dann gerät eben auch die Zentralbank unter Druck, dass sie die Stabilität nicht mehr so verteidigen kann. Und dann muss man sich schon Sorgen um die Stabilität des Euro machen. Das ist nicht, dass der Euro kollabiert oder auch nicht, verstehen Sie mich nicht falsch, dass wir mit Hyperinflation zu rechnen haben. Das sind alles Panikgeschichten, die nichts bringen. Aber es wird doch zunehmend realistisch, dass wir möglicherweise mit einer höheren Inflation rechnen müssen, als wir die ersten Jahrzehnte des Euro hatten.
Ja, wenn wir dann in die Zukunft blicken, wer zahlt denn all diese Schulden zurück? Also werden meine Kinder, Ihre Kinder, Enkelkinder, Urenkel, werden die das alles zurückbezahlen oder wird es weginflationiert oder gibt es vielleicht noch eine andere Lösung für all diese Schulden?
Ja, also das Gute ist, vielleicht erstmal zur Beruhigung, der Staat muss seine Schulden eigentlich nicht zurückzahlen. Anders als wir hat der Staat ja kein natürliches Enddatum. Ne? Bei uns fragt jede Bank, was hat er schon noch für eine Lebenserwartung? So lange kann man denen noch Kredit geben, aber nicht, sie kriegen keinen Kredit auf 100 Jahre. Der Staat kriegt zur Not auch einen Kredit auf 100 Jahre, weil die Kreditgeber bei einem stabilen Gemeinwesen davon ausgehen, das gibt's dann auch noch. Was ist das Problem? Das Problem ist, wenn die Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung so stark steigen, dass irgendwann allein der Zinsdienst schon so drückend ist, dass er jeden Raum zum Atmen gibt. Was gibt es dann für Auswege? Es gibt die Auswege, die Steuern stark zu erhöhen. Das ist in Deutschland nicht mehr so gut möglich, weil wir schon sehr hohe Steuern haben. Dann gibt es den Ausweg zu konsolidieren, die Ausgaben stark zu kürzen. Das versuchen wir, teilweise beginnen wir jetzt zu versuchen durch die Reform der sozialen Sicherungssysteme. Das hat aber großen politischen Gegenwind. Und dann sind sie bei den weniger attraktiven Lösungen, dass sie versuchen, könnte auf der Versuchung erliegen können, das wegzuinflationieren. Es gibt dann noch eine sehr schöne Lösung, das ist eine Reform machen, dass wir so viel Wachstum bekommen, dass wir aus den Schulden herauswachsen. Mhm. Ich glaube, das ist die Option, auf die wir Ökonomen immer wieder verweisen müssen. Das ist natürlich die allerbeste Lösung. Da haben wir die ganze Zeit jetzt schon drüber gesprochen. Wie können wir machen, dass Menschen wieder mehr arbeiten, länger arbeiten und so weiter. Das sind alles Ideen, aus den Schulden rauszuwachsen, dass die eben unsere Kinder und Enkelkinder nicht bedrängen werden.
Ja, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, also über was sollten wir uns denn am meisten Sorgen machen? Über die Staatsschulden, generell über Schulden, über die wirtschaftliche Entwicklung oder über ganz andere Dinge? Also was macht Ihnen persönlich für die Zukunft Sorge?
Ja, ich meine, ich bin ja Volkswirtökonom, daher priorisiere ich immer sehr stark die ökonomischen Themen. Wenn ich jetzt mal aber neben mich drehe und sage, was ist viel wichtiger, dann ist natürlich aus europäischer Sicht das Ziel Nummer eins ist wirklich eine weiterhin eine Sicherung einer stabilen Friedensordnung für Europa, die akut bedroht ist. Und daher muss ich als Ökonom erstmal die ganzen Finanzthemen auch ein bisschen in die zweite Reihe schieben und sagen, wenn wir das nicht hinkriegen, wenn wir die Bedrohung durch Russland nicht in den Griff kriegen, dann können wir uns noch lange über ökonomische Themen unterhalten. Die sind dann irgendwann gar nicht mehr so entscheidend. Daher ist das sicher eine große Priorität. Die zweite, nicht minder Priorität, ist Nachhaltigkeit nicht nur finanzpolitisch, sondern auch ökologisch zu verstehen. Wir fahren eine ambitionierte Klimapolitik, die jetzt an ihre Grenzen kommt, weil wir eben merken, dass der Globus, die internationale Staatengemeinschaft, das nicht so ambitioniert betreibt und wir jetzt überprüfen müssen, was das eigentlich heißt, wenn wir in Deutschland und Europa weiterhin eine Ambition fahren, die nicht global geteilt wird. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung, auf die es keine leichten Antworten gibt. Aber dann sind wir bei der Finanzpolitik und da müssen wir unbedingt auch stärker die Zukunft priorisieren, weil die Herausforderungen in der Zukunft nicht geringer sein werden als die in den letzten 20 Jahren.
Herr Professor Heinemann, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für das Interview und wir sagen Tschüss und bis bald.
Gerne.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.